Radio Maria.
Spezialsendung.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria. Ich begrüße Sie aus dem Studio in Adliswil. Eingeladen wurde Monsignore Bischof Martin Happe aus Mauretanien. Bischof Happe, herzlich willkommen, dass Sie zu uns in die Schweiz gekommen sind, auf Einladung des Hilfswerkes Kirche in Not. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen.
Gerne.
Ich gebe euch gerne Informationen mal zum Land Mauretanien, zur Situation der Kirche und selbstverständlich auch Hintergrundinformationen auch zu Bischof Happe selber. Bischof Happe, Sie wurden in Deutschland geboren, in Sendenhorst, im Münstertal. Wie kam es dazu, dass Sie sich als weißer Vater dann berufen fühlten, in die Missionen zu gehen?
Als kleiner Bub, ich habe alles gelesen, was gedruckt war. Sehr zum Kummer meiner Eltern, die hätten lieber gewollt, dass ich Fußball spiele. Und ich habe auch die Stadt Gottes ausgetragen. Stadt Gottes war eine Zeitschrift der Steyler Missionare. Und habe die natürlich von der ersten Seite bis zur letzten gelesen, bevor ich sie ausgetragen habe. Und ich würde sagen, da kommt irgendwo der Virus her, der mich dann erwischt hat, dass ich selbst auch Missionar werden wollte. Meine Eltern haben erst Widerstand geleistet und als ich dann nicht nachließ, haben die gesagt, ja, da musst du zum Pfarrer gehen. Und der Pfarrer hat mich nicht auf die Steyler orientiert und auch nicht auf die Hiltrupper Missionare, deren Mutterhaus 15 Kilometer von meinem Elternhaus entfernt liegt, sondern zu den weißen Vätern. Gott geht manchmal krumme Wege, um da anzukommen, wo er hin will. Jedenfalls bin ich so zu den weißen Vätern gekommen. Ich hatte noch nie einen vorher gesehen. Und ich bin dem Herrgott dankbar, dass er mich diesen Weg geführt hat.
Bischof Martin Happe, Sie sind ja 1973 als Missionar nach Mali gereist und dann waren Sie dort als apostolischer Administrator im Bistum Mopti in Mali bis 1995, bevor Sie nach Mauretanien zum Bischof ernannt wurden, 1995. Wie war mal die Erfahrung in den Missionen in Mali dazumal?
Für mich, ich kam nach Mali, weil ich schon von Anfang meines Studiums an mich orientiert hatte auf den Kontakt, den Dialog mit dem Islam. Und ich habe vom Noviziat an Klarheit geschaffen mit den Oberen, dass ich gerne in ein Land gehen möchte, wo der Islam dominierend ist. Das war erst rein theoretisch übers Lesen. Und dann Kontakte, die ich geknüpft habe, knüpfen konnte, in Frankreich während meiner Studienzeit. Und somit wurde ich dann ernannt in den Norden von Mali. Da gibt es zwar Katholiken, aber das sind alles welche, die aus dem Süden kommen. Sind dann nicht anders als in Mauretanien, wo wir nachher darüber reden wollen, wo alle Christen Ausländer sind. In Mali sind schon Einheimische, aber eben aus südlichen Gegenden, die dort sind, aus beruflichen Gründen. Mein Anliegen war also von vornherein der Kontakt, Glaubenszeugnis unter Muslimen. Angefangen habe ich unter viehzüchtenden Nomaden von 1973 bis 1978. Wir hatten im Bistum Mopti einen weißen Vater aus Deutschland und der hatte einen älteren Bruder, der auch weißer Vater war, in Deutschland und der hat mir das nachher erzählt. Hatte gefragt, ja, was machen die in Tenenku, also bei den Nomaden? Und dann hat sein Bruder ihm geantwortet, die Hirten laufen hinter ihren Herden her und die Patres laufen hinter den Hirten her.
Gut, dann kamen sie 1995 nach Nouakchott, nach Mauretanien. Jetzt Mauretanien, vielleicht kennen die Zuhörerinnen und Zuhörer das Land nicht so gut. Ich möchte ein bisschen kurz vorstellen. Es ist ein Staat im Nordwesten Afrikas. als Nachbarn Algerien, Libyen, Marokko und Tunesien. Und Mauretanien ist ja, wie Sie schon bereits gesagt haben, also zu 99,5% ein muslimisches Land. Jetzt, Sie sind der einzige Bischof für im ganzen Land und Mauretanien ist doch immerhin flächenmäßig 25 mal so groß wie die Schweiz. Und wie viel Katholiken und wie viel Christen betreuen Sie und wie sieht das aus? Ist das nicht schwierig in einem muslimischen Land, die Evangelisierung vorzunehmen oder besser gesagt, das Evangelium zu leben?
1965, als der erste Bischof ernannt wurde für Mauretanien, hat er seinen Missionaren damals gesagt, sie seien nicht da, um die Christen zu betreuen, sondern um die Christen zu überzeugen, dass sie zusammen mit den Missionaren Zeugnis zu geben hätten, der Nichtchristen gegenüber, also der einheimischen muslimischen Bevölkerung. Also wenn wir die Christen betreuen, das ist schon ein ganz spezifischer Weg. Ja, wir machen aus allen Getauften Missionare. Die Christen kommen aus aller Herren Länder, meist großteils aber aus dem afrikanischen Ausland. Das sind einmal die Nachbarländer, Guinea-Bissau und Senegal, wo eben viele Leute kommen, um Arbeit zu suchen in Mauretanien. Und dann kommen Leute aus verschiedensten afrikanischen Ländern, wo politische Unruhen sind, wo Bürgerkriege gibt und dergleichen. Beispielsweise, wir hatten früher nie Leute aus der Elfenbeinküste und da kam da plötzlich eine ganze Truppe an, als der Bürgerkrieg war zwischen den Anhängern von Gbagbo und den Anhängern von Ouattara, vom Norden und vom Süden. Ja, da hatten wir plötzlich, was weiß ich, 150 Leutchen und die kamen leider aus beiden Lagern. Also insofern mussten wir da erstmal da friedensbildend intervenieren bei den Leuten selbst. Und die Methode war, das ist immer meine Methode, nicht sich um seine Probleme kümmern, sondern gemeinsam ein anderes Problem in Angriff zu nehmen. Und ich habe denen dann vorgeschlagen, macht doch mal zusammen einen Kirchenchor. Und das funktioniert. Der gibt's heute noch.
Sia Amba, Amba Sia Amba, Amba Sia Amba Kukaneli Kukaneli Kukos. Sia Amba, Amba Sia Amba, Amba Sia Amba Kukaneli Kukos.
Sich unter Muslimen zu Jesus zu bekennen, das ist bestimmt nicht einfach. Sie begegnen dem Islam mit Hochachtung. Aus welchen inneren Quellen schöpfen Sie, um diese grundsätzliche Geisteshaltung zu kultivieren?
Ist natürlich sehr schwierig, das jetzt zu resümieren, aber ich will so sagen, ich habe sowohl ganz einfache Leute als auch hochgelehrte Muslime getroffen in meinem Leben, die strahlten die Gottesnähe aus. Es gibt auch im Islam ein spirituelles Leben. Der Prior, der Mönche von Tibirin, der mit den anderen umgebracht wurde, die jetzt selig gesprochen werden, der hat mal ein schönes Bild gebraucht und hat gesagt, das ist wie auf einer Doppelleiter. Die Wege sind verschieden, aber wir kommen alle beim gleichen Gott an.
Jetzt das traditionell gemäßigt islamische Mauretanien gerät auch seit einigen Jahren zunehmend unter Einfluss extremistischer sunnitischer Strömungen, vor allem dem Wahhabismus. Wie beobachten Sie das als jemand, der im Lande lebt? Wie geht dieser Wandel vor sich oder geht dieser Wandel überhaupt vor sich?
Ich muss sagen, dass die Verantwortlichen, die, soll ich sagen, wie nennt man Verantwortlichen der traditionellen islamischen Gemeinschaft, mit denen ich guten Kontakt habe, sehr beunruhigt sind. Mir hat vielleicht vor einem Jahr einer von ihnen gesagt, wenn das so weitergeht, dann gibt es in 20 Jahren nur noch Islamisten und Fundamentalisten in diesem Land. Denn die haben das Geld und wir haben keins. Wir fahren mit dem Buschtaxi, die haben dicke Geländewagen, weil die finanziert werden von Saudi-Arabien und Katar. Also die sind da schon sehr, sehr beunruhigt. Und ich glaube, da sollte man sich im Klaren sein drüber. Bevor wir da von Christenverfolgung sprechen können, die ersten, die bedroht sind, sind die Leute vom traditionellen Islam, vom Sufismus geprägten Islam. Beispielsweise als der Krieg war im Norden von Mali mit den Fundamentalisten. Wir hatten in Mauretanien bis zu 200.000 Flüchtlinge aus Mali. Und das waren zu 100% Muslime, die vor den Muslimen davongelaufen sind. Also keine Christen drunter. Da muss man sich im Klaren sein. Ich will nicht sagen, dass es keine verfolgten Christen gibt. Und wir haben auch nicht alle Möglichkeiten, die wir hätten. Wir können unsere Religion frei ausüben in Mauretanien, aber wir haben nicht die Möglichkeit, zu missionieren unter den Mauretaniern. Das dürfen wir nicht.
Ist es denn nicht schwierig für die Christen, die dort leben? Sie sind ja sehr stark engagiert im karitativen Bereich, in sozialen Projekten. Es ist erstaunlich, wie diese Kirche Mauretaniens, die wenigen Leute so viel Soziales und Karitatives überhaupt realisieren können. Das muss ja nur mit der Hilfe von den Muslimen gehen. Wie ist da die Beziehung, wenn es um die konkrete Hilfe geht?
Konkretes Beispiel. Seit vielen Jahren haben wir Ausbildungsprogramme in Nouadhibou, der Hafenstadt, was der Ausgangspunkt für die Flüchtlinge war, die zu den Kanarischen Inseln übersetzen wollten, wo die dann mit Fischerbooten übersetzen. Und wir haben da, nach und nach hat sich das herausgebildet. Erst waren das nur Sprachkurse, Englisch, Spanisch. Inzwischen sind das auch Ausbildungen in beruflichen Fähigkeiten wie Informatik oder Hotelküche oder Konditorei. Und dann bekam ich die Rückmeldung, was machen wir? Wir haben immer mehr Mauretanier und Mauretanierinnen, die zu diesen Kursen sich einschreiben wollen. Was machen wir? Ich sage, groß die Türen öffnen. Das Einzige, wo ihr darauf Acht geben müsst, dass die in den Klassenräumen nebeneinander sitzen und nicht die Männlein auf einer Seite, die Weiblein auf der anderen und da die Schwarzen und da die Weißen. Und nein, nein, nein. Da müsst ihr darauf achten, dass die bunt gemischt durcheinander sind. Das ist die beste Art und Weise, eine Integrierung dieser Fremden, die da im Land jetzt mehr oder weniger lange bleiben, zu bewirken. Und dass sie sich gegenseitig annehmen. Man hat Angst vor dem, was man nicht kennt. Das ist meine Erfahrung. Sobald man auf jemanden zugeht, merkt man, hoppla, eigentlich funktioniert der genauso wie ich.
Bischof Martin Happe, 2009 wurde Ihnen der Bernhard Kleinhans Plakette für Ihr soziales Engagement und Ihre unvoreingenommene Haltung zum Islam und dem Wirken für die Migranten und deren Hinterbliebenen ausgezeichnet. Wie kam es zu dieser Auszeichnung?
Ja, das war für mich eine Überraschung. gut, da ist ein Freund, der in dieser Vereinigung engagiert war zu dem Zeitpunkt, die diesen Preis jedes Jahr verleiht. Ich war übrigens der Erste, der als Individuum diesen Preis bekommen hat. Vorher haben den nur Institutionen bekommen. Und wenn ich das angenommen habe, dann deshalb, weil Rupert Neudeck, der Gründer von Kap Anamur und der Grünhelden, bereit war, die Laudatio zu halten. Und dadurch, dass wir gewohnt waren, zusammenzuarbeiten, schon seit vielen Jahren, gerade in dieser Flüchtlingsarbeit, habe ich gedacht, der wird nicht zu viel Blödsinn erzählen. Und insofern habe ich das dann angenommen, wenn ich auch, wie oft in meinem Leben, die Leute dazu bringen musste, ihre Termine zu verschieben, weil ich ja nicht der liebe Gott bin und nicht auf mehreren Märkten gleichzeitig tanzen kann.
Gut, ich möchte zurückkommen zur Situation der 5000 Gläubigen in ganz Mauretanien. Stellt euch vor, 25 mal so groß wie die Schweiz, sehr weitläufig. Ihnen stehen 13 Priester und 44 Ordensangehörige zur Seite. Wie ist eigentlich der Alltag der Missionare vor Ort? Was begegnen Sie? Begegnen Sie armen Leuten? Begegnen Ihnen Hungersnot? Oder was sind die größten Anliegen, die Sie sehen, was die Leute in Mauretanien eigentlich benötigen?
Die größten Anliegen, arme Leute gibt es jede Menge, mehr als Reiche. Und die Armen, die teilen untereinander, die Reichen sind selten bereit, von ihrem Reichtum was mitzugeben. Das ist eine sehr große Solidarität, deswegen verhungert da niemand. Aber ich sage immer, wir sind zu klein, um das in Angriff zu nehmen. Wir können nur Zeichen setzen, dass was möglich ist. Und deswegen haben wir so punktuelle Aufgaben wie diese Ausbildungsmöglichkeiten, von denen ich gesprochen habe, oder auch, dass wir die Frauen organisieren und oder Berufsschule machen für Kinder, die eigentlich nie in der Schule waren und sonst keine Chance hätten. Und das Letzte ist die Tagesstätte für geistig und körperlich schwerbehinderte Kinder. Und wichtig ist für mich, dass das nicht nur die Ordensleute machen, sondern dass die Katholiken, die da sind, involviert werden. Soweit sie Zeit haben, soweit sie die Fähigkeiten dazu haben, dass sie dazu mit beitragen. Das Christsein, wenn man das ernst nimmt vom Osterglauben her, ist dynamisch. Und da kann man jetzt nicht hingehen und sonntags dem Gottesdienst fromm beiwohnen und sagen, so jetzt bin ich bis zum nächsten Sonntag quitt mit meinen Verpflichtungen. So geht das nicht, und jedenfalls nicht bei mir.
In the light of God, we are marching in the light of God.
We are marching in the light of God.
We are marching in the light of the light of God. We are marching, marching, we are marching, marching, we are marching in the light of God.
We are marching,
marching, we are marching.
Marching,
we are marching in the light of God.
In Mauretanien ist die Sklaverei zwar de jure verboten, doch de facto doch noch verbreitet. Hat Ihre sehr kleine Ortskirche irgendwelche Möglichkeit, auf die Gesellschaft einzuwirken?
Ja, schon. Gerade über die sozialen Programme. Unsere Caritas arbeitet ganz gezielt mit Leuten und für Leute, um die sich sonst niemand kümmert. Und da sind natürlich gerade diese Volksgruppen als erste betroffen. Das ist schon richtig. Wobei ich ein bisschen meine Schwierigkeiten habe mit der Bezeichnung Sklave. Wenn wir Sklaven hören, dann denken wir an die alten Römerzeiten oder an die Sklaven, die von Afrika nach Amerika transportiert wurden. So ist das nicht. Die Situation ist eher zu vergleichen mit der Leibeigenen, die wir früher im deutschen Sprachraum hatten. Was natürlich auch nicht zu akzeptieren ist. Aber die Bezeichnung Sklave als solche geht ja doch weiter als das.
Nur vom Evangelium zu reden ist nicht genug, man muss auch danach handeln. Das habe ich ein Zitat von Ihnen gelesen und auch, dass die Kirche in Mauretanien einen guten Ruf eigentlich genießt. Jetzt die 5000 Christen, Sie sagen, es sind praktisch alle Ausländer. Ja. Können Sie uns ein bisschen einen Einblick geben, welche Nationalitäten diese Leute haben, wieso die in Mauretanien leben, kommen die zur Arbeit? Das wäre noch interessant zu wissen.
Ja, ich habe schon kurz angerissen. Also die größte Gruppe kommt aus Guinea-Bissau. Guinea-Bissau ist ein Land südlich vom Senegal, portugiesischsprachig. Und gut, erstens, altfrühere portugiesische Kolonie, wo die nicht viel investiert haben, sondern die haben das kolonisiert, um was rauszuholen und nicht um was reinzustecken. Und danach war die da abwechslungsweise erst inzwischen Händen der Sandinisten, dann der Kommunisten und seitdem der Militärs. Also das ist ein von Gott gesegnetes Land, fast von den Menschen arm gewirtschaftet und unbewohnbar gemacht worden ist. Und deshalb suchen diese Leute in anderen Ländern Quellen, um zu überleben. Und so sind viele von denen nach Mauretanien gekommen. Vor allen Dingen Frauen sind sehr geschätzt, weil die sauber sind und fleißig. Also als Hauspersonal sind die sehr geschätzt. Zweite Gruppe, würde ich sagen, sind die Senegalesen, die aus ähnlichen Gründen gekommen sind. Senegal ist ein ziemlich kleines Land, dicht bevölkert und die haben da eben Arbeitslosigkeit und deswegen die Möglichkeit, wenn es anderswo Arbeit gibt, dann geht man dahin. Ansonsten, wie ich vorhin schon sagte, die anderen, da ist einmal Leute, die hoch situiert sind, die entweder in den Botschaften arbeiten oder Joint Ventures mit Mauretaniern und dann andere Leute, die, weil sie in ihren Heimatländern Bürgerkriege, andere Konflikte und dergleichen gibt, die nach Mauretanien gekommen sind. Sie haben vorhin kurz von Mauretanien gesprochen, wo es liegt. Ich möchte dazu sagen, kein Mensch weiß, wo es Mauretanien ist und was es Mauretanien gibt. Und ich sage immer, das ist eine gute Sache. Das ist ein Beweis dafür, dass es da ruhig ist, wenn niemand drüber spricht. Wenn es da Katastrophen gäbe und Bürgerkriege oder Verfolgung von irgendwelchen Volksgruppen, dann wüsste man das.
Gut, wir wissen, es liegt zwischen der Sahara und der Sahelzone, aber auch fast 600 Kilometer grenzt ja ans Meer, am Atlantik. Haben Sie auch mit Flüchtlingen, kommen Sie mit Flüchtlingen in Berührung, die da nach Europa übersiedeln wollen auf diesem Weg?
Ja, also das habe ich vorhin schon angerissen in Nouadhibou, wobei sich das inzwischen doch wesentlich beruhigt hat, weil eben kann es nicht mit Genauheit sagen, ich würde sagen, seit 15 Jahren ungefähr die Frontex präsent ist, also der europäische Grenzschutz, der ist präsent in Mauretanien, in Nouadhibou. Nouadhibou ist eine Landzunge, der westlichste Punkt von ganz Afrika. Und von da aus war da natürlich ein idealer Ausgangspunkt, um zu den Kanarischen Inseln überzusetzen. Und natürlich, für die ist die Kirche die erste Anlaufstelle.
Früher waren die Mauretanier Nomaden, sind von Ort zu Ort gezogen. Hat sich das durch die Klimaerwärmung auch verändert? Oder wovon leben die Mauretanier? Von der Fischerei? Oder?
Das ist ein echtes Problem. 1960, als das Land unabhängig wurde, waren etwa 85% der Bevölkerung viehzüchtende Nomaden. Heute sind es weniger als 5%. Und im letzten Jahr hat es wieder so eine Dürreperiode gegeben, wo wieder viele Menschen ihre Erwerbsmöglichkeit über die Viehzucht verloren haben. Die sind da ja dann nicht versichert. Da mussten viele Tiere notgeschlachtet werden oder sind gerade gar verreckt. Geerntet wurde auch nichts. Es gab weder Reis noch Hirse noch Weideflächen. Und das bringt dann natürlich wieder Leute in die Slumviertel um die Großstädte herum. Jedes Mal, wenn ich Besuche habe und fahre mit denen, um dem zu vergleichen, einmal durch Viertel, wo schöne Villen stehen und gut betuchte Leute wohnen und Swimmingpools gibt und dann durch die Elendsviertel, dann fragen die mich immer, ja, wovon leben diese Menschen? Dann sage ich immer als Antwort, ja, das wollte ich Sie auch gerade fragen. Und ich habe das aber vorhin schon mal kurz angerissen, als ich gesagt habe, ich habe mal einen wunderbaren Satz gehört im französischen Radio, die Reichen geben, die Armen teilen. Es ist eine unwahrscheinliche Solidarität da. Ohne die könnten die Leute nicht überleben. Es gibt zwar viele Leute, die gerade überleben, die einmal am Tag was zu essen haben, aber ich habe nicht gehört, dass jemand verhungert wäre.
Wie sind eigentlich die Beziehungen von Mauretanien zu Europa? Gibt es besondere Beziehungen? Ich habe mal von Spanien im Vorgespräch angedeutet. Wie ist das Verhältnis?
Es gibt wenig westliche Botschaften in Mauretanien. Da ist einmal die französische Botschaft als frühere Kolonialmacht, dann die spanische, die amerikanische, die Europäische Gemeinschaft und eine deutsche Botschaft, die aber eine sehr kleine Botschaft ist. Das heißt, sie ist größer geworden. Früher waren da zwei Diplomaten, jetzt sind es drei. Die Kolonialmächte sich bei der Berliner Konferenz Ende des 19. Jahrhunderts den Kuchen aufgeteilt haben, man muss sich ja nur mal eine Afrikakarte anschauen, mit dem langen Lineal, haben die sich den Kuchen aufgeteilt. Ja genau, haben sich jetzt die europäischen Länder geeinigt, wer wen unterstützt. Und dadurch, dass eben hauptsächlich aufgrund der Kanarischen Inseln, die ja unweit von der mauretanischen Küste sind, schon traditionell immer Beziehungen gegeben hat zu Spanien und auch viele spanische Schiffe, Fischer in dem fischreichen mauretanischen Küsten fischen kommen, ist eben für uns Mauretanier, für die Mauretanier Spanien ein Ansprechpartner, weil Spanien das einzige Land ist, wo wir an öffentliche Mittel kommen können für die NGOs.
Das Sprichwort Unterstützung, Kirche in Not unterstützt auch Mauretanien, die kleine Kirche, seit vielen Jahren. Sie haben auch bestimmt Beispiele von der Hilfe, zum Beispiel die Kirche in Rosso, die wir geholfen haben, oder das Auto, das Sie jetzt gerade bekommen haben. Wie dient Ihnen, wie wichtig ist diese Unterstützung? Brauchen Sie diese oder würde es auch ohne gehen?
Eine Kirche wie die von Mauretaniens bis zum Nouakchott kann ohne die Solidarität der Schwesternkirchen nicht leben. Wir haben kein eigenes Personal, wir haben keine eigenen finanziellen Ressourcen. Ohne dem geht es nicht. Für mich ist darüber hinaus wichtig, und deswegen bin ich der Einladung gefolgt, dass das nicht nur als Finanzierungsquelle angesehen wird, sondern dass da geschwisterliche Beziehungen aufgebaut werden. Und deswegen freuen wir uns immer, wenn wir Besuch kriegen von Schwesterkirchen. Ich hatte in diesem Jahr die Freude, Erzbischof Schick von Bamberg, der in der Deutschen Bischofskonferenz zuständig ist für die Kommission Weltkirche, in Mauretanien als Gast zu haben für ein paar Tage. Ja, der war total überrascht, dass er da so eine lebendige Kirche vorgefunden hat.
Eine lebendige Kirche mit 46 Nationen, die sich versammelt und mit dem Bischof die Messe feiern. Die Kirchen sind sehr gut besucht auch. Sie sind der einzige Bischof im ganzen Land. Wie sieht es mit der Bischofskonferenz aus? Wo sind Sie angeschlossen als mauretanischer Bischof von Mauretanien?
Aus historischen Gründen an die Bischofskonferenz von Senegal. Bis zur Gründung des Bistums Nouakchott 1965 war das Bistum, das nördlichste Bistum von Senegal, zuständig für ganz Mauretanien. Das war aber rein theoretisch, weil es da keine Katholiken gab. Der erste Priester, der nach Mauretanien kam, hat da Weihnachten 1958, und das war an der Grenze zum Senegal, in Rosso die Heilige Messe gefeiert. Das war 1958 die erste. Und dann kam Anfang der 60er Jahre gleich nach der Unabhängigkeit. Die Franzosen hatten vorher noch die Eisenvorkommen entdeckt. Da stehen ganze Eisenberge in der Landschaft, im Norden des Landes, in der Wüste. Das hatten die noch entdeckt, aber nicht mehr die Zeit gehabt, den Abbau zu organisieren. Und da kam dann nach der Unabhängigkeit etwa 2000 Franzosen mit ihren Familien, die gleichzeitig den Hafen, den Mineralhafen in Nordibu gemacht haben, die Eisenbahnlinie von 600 Kilometer, um zu den Bergwerken und die Bergwerke eröffnet. Und zu dem Zeitpunkt waren die Franzosen noch praktizierende Katholiken. Und da hat dann der damalige apostolische Präfekt von Saint-Louis angefangen, sich für diesen Teil seines Bistums zu interessieren und da Missionare hingeschickt. So hat das Ganze angefangen. Und 1965 ist der gute Mann in Mauretanien gestorben. Der war ganz im Norden, da in Surat, wo die Eisenbergwerke sind. Und wollte mit so einem kleinen Flugzeug in der Mittagsstunden abheben. Das Flugzeug hat nicht abheben können, weil es zu heiß war. Die Luft hat nicht getragen. Und er war das einzige Opfer. Der hatte, so ein Propeller hat ihm den Leib aufgeschnitzt, der Ärmste. Und er hat aber noch Zeit genug gehabt, um zu sagen, er will nicht nach Senegal überführt werden, er will in Mauretanien beerdigt werden. Und dann musste natürlich gesehen werden, und das, dann gab es in Senegal, in Saint-Louis, den ersten Bischof, einen Senegalesen, und damals meldeten sich schon die Konflikte an, die ganz grausam waren, 1969 bis 1971, wo zwischen Schwarzafrikanern, Weißen, den weißen arabischen und berberischen Bevölkerungsteilen und dergleichen. Ich habe die im Französischen, das war 89, nicht 69. Jedenfalls meldete sich das da schon an. Und dann war es undenkbar, dass ein senegalesischer Bischof zuständig sein sollte für die Kirche in Mauretanien. Und deswegen wurde da nicht ein Bistum gegründet, sondern zwei. Mhm. Ja, in Saint-Louis und in Nouakchott. Und dadurch, dass beide Bischöfe Spiritaner waren und die meisten der Bischöfe in der Bischofskonferenz waren damals Spiritaner, war das ganz logisch, dass Mauretanien, der Bischof von Mauretanien, zur Bischofskonferenz vom Senegal gehört. Ich gehöre aber nicht zur Kirchenprovinz. Das Bistum gehört nicht zur Kirchenprovinz. Das Bistum als solches ist direkt Rom unterstellt. Also mein direkter Chef ist der Papst.
Sie waren 1973 das letzte Mal in der Schweiz.
Ja.
Sie sind also nicht oft bei uns. Es ist auch eine Ehre, dass Sie sich die Zeit nehmen und uns auch besuchen. Wir sind mit Ihnen unterwegs. Und zwar möchte ich auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, die noch mehr erfahren möchten über die Kirche in Mauretanien, besonders auch von Bischof Martin Happe, weiterhin Informationen und Berichte hören möchten, einzuladen. Und zwar, wir sind jetzt, heute Morgen waren wir in Cham bei Zug. Morgen, Samstag, sind wir in Luzern in der Maria-Hilf-Kirche, am Abend in Meckern, am Sonntag in Udligenswil und in Meckern und am Montag in der Gegend hier auch von Zürich, nämlich 9.15 Uhr ist die Heilige Messe in Bülach bei Zürich. Anschließend haben Sie Möglichkeit, Bischof Martin Happer persönlich zu begegnen. Dann Dienstag sind wir in der Gegend von Bern, Mittwoch Gossau, Hagenwil, bei Amriswil und dann wieder Donnerstag hier ganz in der Nähe von Adliswil, nämlich am Samstag in Langnau, Gattikon und am Donnerstag in Kloten. Ich möchte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, euch einladen, zu kommen, zuzuhören. Es ist wirklich bemerkenswert, wie Bischof Martin Happe so eine aktive Kirche, eine lebendige und eine treue Kirche betreuen darf in Mauretanien. Exzellenz, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und ich möchte Sie bitten, auch unseren Zuhörern eine Botschaft und besonders auch Ihren Segen zu sprechen.
Wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Kirche wie die in Mauretanien, die zu 100% aus Nicht-Mauretaniern besteht, kann nicht leben ohne die Solidarität. Solidarität nicht nur finanziell, sondern auch im Gebet, in den Beziehungen. Beziehungen sind wichtig. Besuche in beide Richtungen sind wichtig. Ohne die kann so eine Kirche nicht leben. Und deswegen bin ich gerne der Einladung von Kirche in Not hier in der Schweiz gefolgt. Wenn auch der Terminkalender, die ersten Termine nicht passten, aber wir sind uns einig geworden. Und für mich ist das wichtig. Ich hoffe, dass ich ein bisschen was überbringen kann und dass Sie dann auch in Ihrem Gebet und auch vielleicht über Kirche in Not finanziell uns zur Seite springen können. Gerne will ich auch allen Zuhörern, Zuhörerinnen, ihren Familien, ihren Lieben den Segen geben. Das heißt, den Segen gibt Gott, aber Gott darum bitten, sie alle zu segnen. Es segne uns, es segne sie, es segne alle, die ihnen am Herzen liegen, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Ganz herzlichen Dank.
Madame Maria.
Die Sendung haben wir produzieren dank Ihrer Spende. Herzlichen Dank dafür.